Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Es gibt ja immer so Folgen, auf die ich mich ganz besonders freue. Das ist oft damit verbunden, wenn ich die Gäste schon mal irgendwo persönlich erlebt habe. Ist nicht immer der Fall. In diesem Fall ist es so. Es ist jemand zu Gast, der auf dem letzten Emirates Festival am Start war, einen tollen Vortrag, eine tolle Keynote da gehalten hat. Kommt aus einem Unternehmen, was, glaube ich, alle von euch kennen dürften. Und ich rede jetzt hier nicht weiter rum. Es ist Chris Darcy. Er ist Chief Data and AI Officer, gleichzeitig aber auch Managing Director bei der E.ON Digital Technology GmbH und ist dort zuständig für Digital In-House Consulting, Human Resources und Digital Upskilling. Herzlich willkommen, Chris. Ich freue mich total, dass du heute hier mein Gast bist.
Hallo Gero, vielen Dank für die Einladung.
Ja, wenn man bei dir so drauf schaut auf die Titel, das ist ja, hat auch einen Grund, dass ich es hier so vorgelesen habe, dann stellt man sich ja im ersten Moment so die Frage, wow, viele Themen, viele echt heiße Themen auch, die gerade richtig en vogue sind, auch seit einigen Jahren, aber sicherlich auch für die nächsten Jahre. Aber wie hängt das alles eigentlich miteinander zusammen? Und das wäre, glaube ich, ein ganz guter Start, da doch mal einzusteigen. Vielleicht zuallererst mit der Frage, wie bist du da bei E.ON gelandet und wie kam es dazu, dass du jetzt diese ganzen Themen verantwortest?
Also wie bin ich bei E.ON gelandet? Letzten Endes durch die Akquisition von InnoGy. Ich bin Mitte 2017 von Ernst & Young weggegangen und habe bei InnoGy mein Glück gesucht. Kurz darauf kam dann die Mitteilung, dass InnoGy zwischen RWE und E.ON verteilt wird. So bin ich letzten Endes zu E.ON gekommen, was sich im Nachhinein aber als einer der besten Dinge herausgestellt hat, die mir je passiert sind. Also vielleicht als generelle Lebensweisheit. Es gibt viele Dinge, die einem passieren, die sich in dem Augenblick vielleicht nicht so toll anfühlen, die aber immer zu ganz großartigen Dingen fühlen, wenn man sich einfach drauf einlässt. Wie kam jetzt dieser bunte Strauß von Titeln zusammen? Wenn man mal ein bisschen hinter die Themen guckt, ist das eigentlich eine ganz spannende Evolution. Vor circa 4 Jahren haben wir ein digitales Board Resort gegründet. Und da kam unter anderem das Bestreben auf, dass wir mehr Fähigkeiten in den Konzern zurückholen sollen. Wir geben relativ viel Geld für Unterstützung von globalen Projekten aus und haben uns da überlegt, warum gründen wir nicht eine eigene Beratungsgesellschaft, die operiert wie ein Marktanbieter, aber das kombiniert mit dem kollegialen Spirit von eben Kollegen. Und daraus ist diese digitale Inhouse Consulting entstanden. Und da die auch eine organisatorische Heimat hat, gehört die eben zur E.ON Digital Technology GmbH. Und was ist denn Consulting anderes als ein People-Business im Herzen? Daher war es relativ naheliegend, dass ich auch die Verantwortung für HR übernehme. Das ist das Thema Führungskultur, das Thema Recruiting-Kultur. Was auch spannend ist, zu dem Zeitpunkt haben wir einen großen Shift gehabt, weg von einer Kostenoptimierungskultur hin zu einer Wertkultur. Sprich, wir hatten auch eine HR-Organisation, die historisch eher darauf trainiert war, ich sag mal, ein bisschen zynisch. Wir waren besser darin, Aufhebungsverträge zu schreiben als Anstellungsverträge. Aber tatsächlich war das der große Wechsel von Bestandswahrung hin zu Employer Brand entwickeln, sich am Markt positionieren. Und das brauchten wir auch, um diese Consulting Unit aufzubauen. Insofern war das ein ganz natürlicher Schritt. Wenn man dann mal reinguckt, was so eine Consulting Unit macht, dann macht die ganz viel Daten- und KI-Beratung auch. Und somit war es dann relativ naheliegend, dass man sagt, wenn jetzt das Thema Daten und KI so wächst, ist das, glaube ich, eine ganz gute Wahl, jemanden dafür zu nehmen, der das Thema schon mal gesehen hat. Und das Thema digitales Upskilling war auch mal separat gestartet. Aber da man schon im Bereich digitales Lernen hatte, das Thema HR, das Thema Daten und KI, war das auch eine natürliche Wahl, das dort mit anzusiedeln. Da gibt es also zwischen den Themen sehr viel synergetische Inhalte. Und so ist dieser Strauß zustande gekommen. Also im Detail passt der relativ gut zusammen.
Ja, finde ich auch. Mir gefällt das sehr, sehr gut, weil hier sich bewahrheitet, was man vielfach oft gerade lesen kann. Also mit zunehmender Technologisierung sozusagen spielt der Mensch eine größere Rolle oder muss der menschliche Faktor wichtiger betrachtet werden. Ich will jetzt nicht wichtiger als AI, sondern die Technologisierung führt eben dazu, dass dann eher die Frage offen bleibt, was bleibt bei den Menschen und was ist sozusagen der zentrale Punkt vielleicht auch für ein Unternehmen zu arbeiten, da zu bleiben, sich auch entsprechend weiterzubilden. Kann man vielfach lesen derzeit, zeigt sich bei dir in den Aufgaben Portfolio total gut. Und das sieht man ja nicht so oft, also jetzt nicht unbedingt der Standard, würde ich sagen.
Aber ich glaube, da kommen zwei Sachen zusammen. Zum einen, glaube ich, habe ich das Glück, in einer Umgebung zu leben, die Leuten Dinge zutraut. Also da geht's eben nicht, du hast Kästchen A und dann kriegst du zwangsläufig Kästchen B dazu, sondern was traut man dir zu, was du rechts und links des Weges noch dazu nehmen könntest. Das ist einfach ein sehr schönes Kulturfeld. Zum anderen, was du richtig gesagt hast, der Mensch ist der unterscheidende Faktor. Ich glaube, wir können alle die gleiche Technik kaufen, wir können in den gleichen Gebäuden sitzen, wir können die gleichen Möbel dazustellen, wir können die gleichen Kulturplakate aufhängen. Das, was uns unterscheidet, sind die Menschen, die Organisationen führen, aber auch die Menschen, die Organisationen bilden. Und darum ist es total wichtig, da auch Augenmerk drauf zu legen, auch viele Sachen verändert, wie wir mit Onboarding umgehen, wie wir mit Personalkultur umgehen, wie wir regelmäßig reinhören in die Mannschaft, was die Leute so beschäftigt. Also für mich ist tatsächlich bei aller Technologisierung der Mensch immer noch der differenzierende Faktor.
Für mich hört sich das A total sinnvoll an und B fühle ich mich gerade zeitlich etwas zurückversetzt, weil das alles sich so positiv anhört und so gut klingt. Und ich habe gerade das Gefühl, ach, wir haben 2021 und wir erleben eine Zeit, wo sozusagen das ganze Themenfeld Employer Branding und Recruiting ganz vorne steht. Das ist im Moment in vielen Organisationen ja gar nicht der Fall. Wir erleben eine Zeit der großen Verunsicherung, Unsicherheit, Kostensparmaßnahmen an allen Ecken und Enden. Das, was du gerade so ein bisschen skizzierst, hört sich sehr, sehr positiv an. Also es hört sich nach Vertrauenskultur an, nicht Misstrauenskultur. Es hört sich danach an, dass man macht, statt dauernd alles abzuwägen, ängstlich davor, Fehler zu machen. Aber wie bringst du das mit dem Umfeld in Verbindung? Ihr seid ja bei E.ON durchaus auch in einer Branche, die absolut im Wandel ist, wo ganz viel passiert. Und wo man natürlich diese ganze Positive, was ihr in eurem Storytelling verkörpert und was man bei dir aber auch direkt merkt, wenn man mit dir zu tun hat, das fand ich aber bei der Keynote extrem stark, wie das rüberkam und auch hier in den ersten Sätzen. Wie bringst du das zusammen? Oder seid ihr auf der Insel der Glückseligen bei E.ON?
Also das würde ich nicht sagen. Ich glaube, man muss mal ein bisschen hinter die Themen schauen. Warum holen wir Leute ins Unternehmen? Letzten Endes, um effizienter zu werden. Wir kommen aus einer Welt, wo wir sehr stark mit Drittdienstleistern gearbeitet haben, bis hin zu einem Punkt, wo wir uns fast ein bisschen unfähig gemacht haben, Dinge selber zu tun. Mhm. Wenn man aber Menschen haben will, die hoch motiviert sind, dann müssen die Verantwortung übernehmen. Das ist auch eine Schattenseite übrigens. Also Empowerment braucht Enablement. Also wenn ich Leuten eben sage, jetzt bist du vollumfänglich verantwortlich für das, was du tust, das klingt ja erstmal sehr schön. Das hat ja aber auch seine Schattenseiten. Wenn es dann nämlich nicht funktioniert, kann ich mich nicht mehr umdrehen und einfach einem Marktpartner sagen, löst es mal und ich exkultiere mich völlig von den Konsequenzen meines Handelns, sondern ich muss es eben jetzt auch durchholen. Also das ist ja nicht nur altruistisch, was wir tun und sagen, wir sind so eine schöne Menschkultur, sondern das machen wir auch, um unsere eigene Fähigkeit zu steigern. Wenn man sich mal die Reise anschaut, die wir gleichzeitig angetreten haben, wir benchmarken uns zum Beispiel gegen den Markt, gegen eine Peer Group und sind mittlerweile ganz klar im ersten Quartil der Peer Group unterwegs. Das haben wir die letzten 3 Jahre erreicht. Wir haben uns sehr stark kostentechnisch und effizienztechnisch optimiert. Das geht Hand in Hand. Jetzt haben wir sicher als Branche noch einen gewissen Vorteil, dass man sagen muss, Energiewirtschaft ist eine Branche, die zwangsläufig zum Wachstum verurteilt ist. Auch da Fluch und Segen gleichermaßen. Denn wenn wir das nicht hinbekommen, werden wir die Herausforderungen der Energietransformation nicht hinkriegen. Es gibt Unmengen von neuen Energieerzeugern und Anlagen, die angeschlossen werden müssen. Es gibt eine Veränderung des Stromnetzes von einem ehemaligen Verteilnetz hin zu einem eigentlich Einsammelnetz jetzt. Das sind enorme Herausforderungen, die sind nur leistbar, wenn man digitalisiert. Insofern, die Frage ist nicht ob, sondern wie und wie macht man es effizient. Und da gehört Eigenfähigkeit dazu. Mhm. Also sicher nicht die härtest getroffene Branche, aber sicher auch nicht die Insel der Glückseligen im Moment.
Ja, das bedeutet natürlich auch, wenn du das so schilderst, dass das Profil der Mitarbeitenden, die ihr sucht, wahrscheinlich ein Profil ist, was viele andere Unternehmen halt auch gerade suchen. Ne? Die müssen digital affin sein, die müssen unternehmerisch denken, agieren können, die müssen wahrscheinlich analytisch was drauf haben. Und ihr investiert ja auch eine ganze Menge durchaus in das Employer Branding, sowohl intern als auch extern. Mhm. Passt auch gut zu dem Claim, der bei dem Hintergrund ja zu sehen ist. It's on us to make new energy work. Also das sagt schon im Kern aus, es geht hier um uns, geht auch um die Menschen, die müssen es halt in Bewegung setzen, das ganze Thema. Ne?
Ja, ich glaube, aber du sprichst da einen wichtigen Punkt an. Also warum kommen Leute zu uns? Wir schauen uns das ja auch relativ systematisch an. Und ich habe ganz oft die Frage von Kollegen aus anderen Branchen und Firmen, die sagen, wie kriegt ihr die Leute? Also sind zwei Faktoren, die, glaube ich, bei uns ganz entscheidend sind. Das eine ist, wir haben, glaube ich, schon eine sehr gute Mischung aus sehr coolen Technikthemen. Und das ist, glaube ich, wo man diese Branche sehr unterschätzt. Und ich selber bin ja erst vor knapp 8 Jahren in die Branche gekommen. Der normale Erfahrungswert mit der Elektro- oder der Energiebranche ist ja die Steckdose in der Wand. Wenn man mal durch die zwei Löcher durchguckt, tut sich da eine Welt auf, die wahnsinnig spannend ist, die technologisch sehr herausfordernd ist, die eine ganz spannende Mischung aus einem Asset-Business und einem Technologie-Business ist, das sich sehr stark digitalisiert, sehr stark wandeln muss. Also von daher coole Themen und das, glaube ich, in einem Umfeld mit hoher gesellschaftlicher Relevanz. Und die Kombination ist schon eine sehr starke. Also ich nenne es immer Passion meets Purpose, ne, weil es Passion für Technologie und du kannst einen echten gesellschaftlichen Wert machen. Auch einer der Gründe, warum ich übrigens in die Branche gewechselt bin. Und ich glaube, das zieht. Der zweite Punkt ist, wir haben den Punkt erreicht, dass wir sehr viele Leute über Empfehlungen bekommen. Und ich glaube, das ist ein Vertrauen auch in die Firma. Denn bevor ich einem guten Freund sage, komm doch zu mir, da packe ich ja meinen eigenen Ruf plötzlich auch ins Risiko. Da muss man schon viel Vertrauen zu seinem Arbeitgeber haben. Und das sehen wir. Wir haben wirklich eine sehr hohe Empfehlungsrate bei den Mitarbeitern. Und das bringt uns die Leute zu Unternehmen.
Das ist ja auch diese klassische Net Promoter Frage, ne? Also Net Promoter Score Frage. Würdest du das Unternehmen, das Produkt einem guten Freund empfehlen? Und wenn der Wert halt hoch ausgeprägt ist, ist das super. Gleichzeitig ist das sicherlich auch ein guter Indikator. Jetzt nicht der Wert, aber das, was du sagst, für das ganze Thema Retention. Nicht nur die richtigen Leute holen, sondern die auch halten können und auch entsprechend entwickeln können. Wie gut trifft es sich da, dass das Weiterbildungsthema auf der digitalen Ebene eben auch bei dir liegt. Ne? Das ganze Thema Upskilling spielt ja eine riesengroße Rolle, weil der Bedarf an Personen, jetzt gar nicht nur bei E.ON, sondern insgesamt im Markt, ja, an Personen, die ich eben so ganz high level mal beschrieben habe, ja, gigantisch groß ist, trotz der wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Und du kriegst sie ja gar nicht mehr quasi von den Unis, sondern du musst ja nach und nach auch die vorhandenen Mitarbeiter weiterentwickeln. Spielt bei euch wahrscheinlich auch eine Rolle.
Tut es. Und du brauchst ja nicht nur Experten. Und ich glaube, das, was gern unterschätzt wird, ist, oder unterschätzt wird, ist, ich nehme den Breitensport an Fähigkeiten. Also du musst ja jeden Mitarbeiter irgendwie in dieser sehr starken Transformation mitnehmen. Dann nimm das Thema KI, ist ein transformatives Thema, trifft letzten Endes jeden in irgendeiner Weise. Da muss jeder das Gefühl haben, ich kann aktiv mitgestalten. Ich verstehe, um was es geht. Es ist nicht bedrohlich. Es ist nicht die große schwarze Wolke. Und darum investieren wir auch sehr stark eben in Massenbefähigung. Wie kriegen wir jeden auf so einen Ausbildungsgrad, dass man zumindest Teilhaber an dieser Reise werden wird? Das ist jetzt nicht jeder Gestalter zwangsläufig, aber jeder ist eingeladen, lerne so viel, dass du es aktiv für dich nutzen kannst. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig und ein gutes Komplement zu dem, wenn man sagt, man macht diese Spezialausbildung für die Experten. Die ist auch wichtig, aber die Flächenausbildung ist mindestens genauso existenziell.
Wie macht ihr das bei euch? Entstehen ja oft dann so Fragestellungen, ja, ist die Weiterbildung dann Teil meiner Arbeitszeit oder muss ich mich irgendwie privat weiterbilden? Und sozusagen ein Need zu erzeugen, der, ich sag's mal so, freiwillig erfüllt wird. Das ist ja wahrscheinlich ganz große Kunst, dass Leute eben selbst erkennen, Menschen selbst erkennen, ich muss auch selber was tun, um halt meine Arbeitsfähigkeit zu erhalten. Wenn dann so eine intrinsische Motivation dabei ist, ist, glaube ich, der Effekt, auch der Erfolg von so einem Upskillinger viel höher, als wenn man das per Order de Mufti irgendwie vorschreibt. Wie macht ihr das?
Ich glaube, es gibt kein Patentrezept. Ich glaube, die grundsätzliche Strategie ist, Neugier zu erzeugen. Für mich ist da immer so mein geistiges Paradigma. Meine Frau ist Montessori-Lehrerin. Und was unterscheidet Montessori-Pädagogik von einer normalen Pädagogik? In der normalen Pädagogik hast du einen Lehrplan und dir wird gesagt, was du lernst. In der Montessori-Pädagogik kriegst du ein Themengebiet vorgegeben und du darfst dir selber das Spezialthema raussuchen, das dich interessiert. Musst dir das auch selber erarbeiten, aber du bist intrinsisch motiviert an dem Thema, das du dir genommen hast, als dein Thema ist. Also es ist nicht verordnet, sondern es ist gewünscht. Und ich glaube, was wir erreichen müssen, ist bei den Menschen erstmal Neugier zu erzeugen für Themen und dann Angebote zu haben, die diese Neugier befriedigen und verschiedene Angebotsformate von Classroom-Training bis hin zu Learning Nuggets, also TikTok-Style-Learning. Wir haben unterschiedliche Lernparadigmen, unterschiedliche Altersklassen, unterschiedliche Kulturen. Was wir nicht machen, ist zentral vorgeben, wie die Business Units das umsetzen sollen, weil wir mit einem sehr großen Strauß von Kulturen konfrontiert sind. Also E.ON selber als Konzern ist ja schon recht dezentral. Und von daher haben wir alle Arten von Kulturen, von ganz jung und dynamisch bis hin zu eher traditionellen Unternehmenskulturen. Und die müssen dann für sich den richtigen Weg finden. Aber wir versuchen, ein Buffet zu bauen, das eben für verschiedenste Möglichkeiten anwendbar ist. Ich glaube, ganz vorn steht aber tatsächlich erstmal Neugier für ein Thema zu erzeugen.
Ich finde das gerade interessant mit dieser Dezentralität. Ich kenne das so ein bisschen. Ich selbst arbeite seit vielen Jahren im Bertelsmann-Konzern, der jetzt auch nicht als zentralistisch verschrien ist, würde ich mal sagen. Das hat ja immer so verschiedene Herausforderungen. Wenn du da Unternehmertum nach vorne stellst, kriegst du natürlich Leute, die so einen Drive mitbringen, die auch diesen Gestaltungswillen haben, die aber oft dann natürlich auch lange rumargumentieren, ob bestimmte Dinge, die vermeintlich zentral irgendwie empfohlen werden, richtig sind. Wie geht ihr dabei E.ON mit um? Also zwischen dieser Maßgabe, es ist immer noch irgendwie ein Konzern und gleichzeitig aber wollen wir durchaus, dass dezentral eigentlich Verantwortung, Unternehmertum verankert ist und auch gelebt wird.
Ich glaube, es muss man immer komplementär gestalten. Das Entscheidende ist, dass wir versuchen, ich sage mal, wirklich den breiten Sport zu bedienen, wo wir sagen, die Themen, die echt nicht differenzieren, ob du das jetzt bei A oder B machst, das sind so Grundausbildungsthemen, lasst uns die doch für alle machen. Wir legen euch das Buffet zurecht. Und dann kann aber jeder noch dazu machen, was er möchte. Das heißt, jeder hat auch selber die Entscheidung, wie viel inkrementelle Kosten packe ich denn noch dazu. Aber ich sag mal so, das Grundbuffet machen wir. Und der zweite Punkt ist eben, ich glaube, ein bisschen eine gesunde Reibung zwischen dezentraler Agilität und zentraler Effizienz vielleicht oder auch Ineffizienz, wie manche das vielleicht manchmal sehen. Ich glaube, die macht bessere Ergebnisse. Ich glaube, es ist inhärent in jedem großen Unternehmen so, dass man da Mittelwege finden muss. Auch da ist für mich wieder der Schlüssel der Mensch. Miteinander reden, eng arbeiten, nicht über den Zaun werfen, nicht per Order die Mufti sagen, so, das Dekret heißt jetzt, ihr müsst es tun. Das funktioniert erfahrungsgemäß sowieso nicht, sondern die Leute einbinden. Konkretes Beispiel, wir haben unsere Lernreisen als Produkte wirklich als Produkte designt. Wir haben die Logik aus der Softwareentwicklung übernommen und gesagt, es gibt ein Lernprodukt. Und das entwickeln wir auch in Sprints und wir binden auch die Einheiten, die das nutzen sollen, intensiv mit ein, was machen wir jetzt? Was ist wichtig? Was braucht ihr? Was hilft euch? Und nicht, wir überlegen uns mal für euch, was ihr braucht, sondern je mehr wir uns da quasi an die Bedürfnisse anlehnen, desto besser wird das, was wir abliefern. Wird man jeden glücklich kriegen? Nein. Aber ich glaube, das ist letzten Endes auch nicht die Ambition, die realistisch ist.
Ja, absolut. Es geht ja eher darum, generell eine Bewegung in Gang zu setzen. Ich fand ganz spannend, du hattest bei uns auf dem MBS Festival anhand ganz klarer Kennzahlen auch euren unglaublichen Erfolg eigentlich im Recruiting, Employer Branding und so weiter dargelegt und auch geschildert, dass das ja durchaus eine Reise war, dahin zu kommen. Jetzt hier im Podcast hören immer recht viele Menschen zu, die das Themenfeld halt auch interessiert. Vielleicht können wir da noch einmal kurz zu sprechen drauf kommen, wie da eigentlich der Pfad von euch war, wo ihr mal angefangen habt und wo ihr heute so steht. Das fand ich schon sehr eindrucksvoll.
Also ich fange mal wieder an vorne von dem Paradigmenwechsel, dass wir gestartet sind aus einer Welt, die sich eher beschäftigt hat mit Kostenreduktion, Einstellung waren gar nicht so ein wichtiges Thema. Das Thema Recruiting, Disziplin, Recruiting-Hygiene war jetzt nicht so wichtig. Wenn das jetzt länger brauchte, das Interview zu führen, machte das auch nichts. Und da haben wir relativ klar stringente Prozesse eingeführt, auch immer unter Einbindung der Fachbereiche, die mitmachen. Und wenn man sich mal anschaut, wo wir jetzt stehen, also wir kriegen immerhin für jede Bewerbung, die wir rausschreiben, innerhalb kürzester Zeit in der Regel 200 Bewerbungen. Ich habe gerade selber für eine eigene Stelle ausgeschrieben. Die haben wir nach 5 Tagen wieder vom Markt genommen, weil wir die 500er Marke schon geknackt hatten. Also wir kriegen sehr viele Bewerbungen. Wir haben mittlerweile von Bewerbung bis Angebot es geschafft, das in 30 Tagen hinzukriegen. Also auch da geht es darum, sehr schnell zu sein. Vielleicht auch da ein Paradigmenwechsel, nicht mehr den allerbesten Kandidaten zu suchen, sondern den passenden. Und zu sagen, das passt jetzt einfach und jetzt machen wir den Sack zu, statt zu sagen, oh, ich warte jetzt nochmal 3 Monate länger, ob da nicht was Besseres vorbeikommt. Manchmal klappt es, manchmal nicht, aber in der Regel wird es nicht besser dadurch. Und letzten Endes kommen wir zu einer Akzeptanzquote von 96%, die wir aussprechen. Das ist schon, glaube ich, ganz beeindruckend. Aber auch da wieder, das kannst du aus einer HR-Funktion nicht alleine machen. Du musst die Bereiche, die Interviews führen, die Leute reinholen, die Leute onboarden, genauso mitholen und denen verständlich machen, warum das wichtig ist.
Absolut. Ja, gibt noch andere Kennwerte. Ich hatte einmal nochmal auf Kununu geschaut. Habt ihr eine irre hohe Empfehlungsquote? Sieht man
91%.
Auch nicht so oft. 91% Empfehlung. Das ist schon beeindruckend. Wirklich Wahnsinn. Ja, lass uns vielleicht fast schon zum Schluss des Podcasts nochmal die Augen so ein bisschen nach vorne richten. Was sind denn gerade die Themen, die dich total beschäftigen? Was sind so Themen, wo du sagst, oh ja, also in den nächsten 1-2 Jahren sind das wahrscheinlich die ganz großen Baustellen bei uns im HR-Bereich?
Also ich glaube, das, was jeder HR-Bereich für sich noch hat, ist dieses, wie werde ich Mitspieler am Tisch? Und da ist erstmal meine Philosophie, man darf sich nicht zum Opfer machen. Also Vertrauen will verdient sein. Und niemand holt sich einen weiteren Spieler an den Tisch, wenn er nicht Mehrwert bringt. Also muss man gucken, dass man Erfolge abliefert, dass man einen sinnvollen Beitrag leistet. Und das wäre für mich aber der nächste Schritt, wirklich der anerkannte Beeinflusser, wenn nicht sogar Strategietreiber auf den Themen zu sein. Aber dadurch, dass man eben ganz klar Mehrwert bewiesen hat. Ein zweites Thema ist für mich gerade in so einem hochtechnologischen Umfeld, in dem wir sind, immer noch die Frage der Fachkarrieren. Ich glaube, wenn man sich anschaut, wohin sich die Welt bewegt mit integrierten DevOps-Teams bis DevOps-Teams, das Thema klassische Führungskarriere geht zurück. Das ist immer noch für viele Leute der heilige Gral. Ich muss mein Eckbüro kriegen, die Vorzimmerdame und den Firmenwagen. Ich glaube, da ändern sich Karrierepfade. Und wie geht man jetzt damit um, dass Fachwissen plötzlich sehr viel zentraler wird, dass das wertgeschätzt wird. Also Fachkarrieren wird nochmal ein zentraler Punkt sein. Wie skaliert man Managementkarrieren runter? Wie bringt man Fachkarrieren weiter nach vorne? Und dann ist für mich das ganze Thema Analytik auf dem Thema auch wichtig. Was wir zum Beispiel gerade einführen, ist sehr stark Analytik. Welche Leute kommen zu uns? Warum kommen die eigentlich zu uns? Aber genauso auch hinten am Prozess, warum gehen Leute eigentlich weg? Konnten wir das beeinflussen? Waren das persönliche Gründe? Wo gehen die eigentlich hin? Wirklich die ganze Kette besser mit Telemetrie auszustatten und dann auf Basis von Fakten stärker zu arbeiten. So, mein Gefühl ist, man kommt da immer noch sehr stark aus so einer Empfindungswelt. Wir glauben, das ist so und so. Und ich bin da großer Fan von, lass es uns doch mal vermessen. Dann kommen wir auch zu viel besseren Antworten.
Das ist immer so ein Traum eines jeden Recruiters, vermute ich zumindest, so ein Predictive Recruiting zu machen und direkt zu sagen, auf Basis bestimmter Daten ist dieser Kandidat jemand, der mit einer sehr hohen Erfolgswahrscheinlichkeit bei uns im Unternehmen reüssieren wird. Wäre natürlich toll, wenn man das könnte. Ich glaube, technologisch sind wir gar nicht weit von solchen Szenarien entfernt oder sie sind schon da, aber wir haben natürlich auch das ganze Thema Datenschutz, EU AI Act. Die Frage stelle ich dir jetzt einfach noch, weil das Thema AI ja auch bei dir hängt. Wie schaust du denn da drauf? Also ist das sinnvoll, so wie es gerade angegangen wird? Oder wie würdest du dir einen sinnvollen Umgang mit den rechtlichen Rahmenbedingungen eigentlich wünschen?
Oh, schwere Sache. Dazu sage ich jetzt mal einen Satz. Ich glaube, noch niemand hat sich an die Spitze der Innovationskette reguliert. Und damit lassen wir es, glaube ich, mal. Ich glaube, dass Regulatorik wichtig ist. Wenn man schaut, was schiefgehen kann, glaube ich, brauchen wir einen gewissen regulatorischen Rahmen. Der muss eine sinnvolle Größenordnung haben. Und wenn er anfängt, Kapazität abzuziehen von der Wertstiftung hin zum Verwalten des Zustands, glaube ich, ist es zu. Ich würde aber gerne mal zurückkommen auf den Mehrwert von KI in den ganzen HR-Prozessen. Ich glaube, da steckt viel drin, aber es gibt meines Erachtens auch Stand heute noch Grenzen und das sage ich mir bei beiden Rollen. Wie stelle ich den Menschen ein? Der Kopf bewertet, der Bauch entscheidet. Und das Bauchgefühl, ich glaube, das brauchen wir noch eine Weile in den Prozessen. Ich glaube, dass KI und Automatisierung viel vorbereitende Tätigkeiten wegnehmen wird, würde ich mich wohlfühlen, wenn ich nur noch einen faktenbasierten Recruiting-Prozess hätte, der nur noch auf Basis von Parameter-Matches sagt, die Person musst du einstellen, weil sie hat 96% Wahrscheinlichkeit für den Erfolg hat, würde mir trotzdem dieser Sniff-Test fehlen. Einfach mal dran geschnüffelt haben, gucken, passt die Chemie. Und die Chemieebene kann ich mir noch nicht vorstellen, dass man die aus dem Prozess rauskriegt. Ich glaube, der Mensch, der jemanden einstellt, muss Verantwortung übernehmen für die Entscheidung, weil man wirklich Verantwortung übernimmt. Ich sage immer, wir zeichnen ja Lebenslinien. Jeder, der für mich arbeitet, so wie ich wahrscheinlich auch über Kollegen mal schimpfe, so schimpfen die garantiert auch reichlich über mich. Und wir lassen schon tiefe Spuren in den Leben der Menschen. Und das muss einem sehr klar sein. Man nimmt da echt viel Verantwortung. Die will ich, glaube ich, gar nicht wegdelegieren.
Ja, da bin ich mit dir wirklich vollkommen auf einer Linie bei aller Technikbegeisterung oder Technologiebegeisterung. Ich finde es sowieso generell fürs Leben nicht schlecht zu sagen, der Kopf bewertet, der Bauch entscheidet. Aber das wäre jetzt ein ganz anderer Podcast, da könnte man noch sehr lange weitermachen. Allerletzte Frage von mir, habe ich ganz vergessen im Vorgespräch anzuteasern, aber Saatkorn hat den Claim, Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Du hast jetzt schon viel zu dem Thema eigentlich gesagt, aber gibt's irgendwas, was dich selbst in letzter Zeit inspiriert hat? Vielleicht hast du irgendwie ein Gespräch geführt oder ein Buch gelesen oder einen Film gesehen, der dich nachdenklich gemacht hat oder wo du auf neue Gedanken gekommen bist. Gibt's sowas?
Also ich bin relativ notorisch neugierig, von daher schaue ich mir ganz viele Sachen an. Wenn man sich mal anschaut, das, was mich natürlich gerade eben persönlich total interessiert, ist alles, was in dem KI-Umfeld gerade passiert. Was mich da umtreibt, ist eben, wie kriegt man es hin, diese Schere zwischen immer schneller sich entwickelnder technologischer Fähigkeit und dem Hinterherhinken der Möglichkeit, es umzusetzen, wie breit wird dieses Delta eigentlich noch und wie lange kommen wir damit klar und wohin entwickelt sich das Ganze? Ist das jetzt inspirierend? Ich weiß es nicht, aber ich habe lange nicht mehr so viel Lust gehabt, zu einem Thema zu lernen, wie zu diesem, einfach weil es sich so wahnsinnig schnell entwickelt und weil das heutige Wissen schon morgen eigentlich wieder völlig veraltet ist. Also das finde ich spannend. Vielleicht auf der Inspirationsseite, es gibt immer noch ein Buch von den ganzen Managementbüchern, das ich bis heute das Inspirierendste finde, und das ist Build to Last oder From Good to Great, um genau zu sein, das ist der zweite Teil. Also Good to Great hat für mich bis heute mit Abstand noch immer den größten Business-Bibel-Charakter. Da sind ein paar Kapitel veraltet, was das Thema Technologie angeht, aber wenn ich so eine Leseempfehlung mal abgeben würde, finde ich Good to Great bis heute eine uneingeschränkte Leseempfehlung.
Super, nehme ich mal direkt mit. Das Buch steht sogar hier rum. Ich muss es auch mal vielleicht lesen. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast. Hat erwartungsgemäß ganz viel Spaß gemacht und es ist schwierig, all die Punkte irgendwie eine halbe Stunde reinzupressen. Ich glaube, wir hätten auch doppelt so lange reden können. Danke für diesen Parforce-Ritt durch zahlreiche berufliche Aktivitäten von dir.
Vielen Dank für die Einladung.
So, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und sie hat dir gefallen. Bevor ich jetzt hier rausgehe, noch ein kleiner Tipp für dich. Abonniere doch kostenlos meinen Saatkorn-Newsletter. Dann gibt's jeden Sonntag alle Podcasts, alle News, alle Artikel, alle Verlosungen, alles, was ich auf Saatkorn so mache, gratis in dein Mailpostfach und du hast bequem alles an einem Ort und verpasst nichts mehr. Das Ganze kostet, wie gesagt, nichts. Den Link zum Abo gibt's in den Shownotes. Würde mich freuen, wenn wir uns da wieder treffen. Ganz lieben Dank und bis bald. Ciao.